Ich freue mich. Meine erste DAS-Sendung in diesem Jahr. Und ein toller Gast ist hier Katharina Schüttler. Ich habe recherchiert, dass du dir für dieses Jahr vorgenommen hast, mehr Ruhe reinzubringen ins Leben. Hat das bisher geklappt? Heute ist der 13.
Naja, also ich finde, es ging schon wieder, am ersten Schultag habe ich schon wieder gemerkt, ich rase in die Schule und mache schon wieder zwei Sachen gleichzeitig. Aber ich habe beim Rasen und zwei Sachen gleichzeitig machen, trotzdem, ich war ein bisschen bewusster. Ich war ein bisschen langsamer und habe ein bisschen das Tempo noch selbst bestimmt.
Okay, wir gehen es in dieser Sendung auch ganz ruhig an, wovon Sie sich jetzt gleich überzeugen können.
Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Bettina Tietjen.
Hamburg heute am frühen Morgen. Die Sonne taucht die Elbe mit ihren ersten Strahlen in glitzerndes Licht. Was für ein Start in diesem frostigen Januartag mit -7 Grad. Ein Naturschauspiel, das wir gern öfter sehen würden. Heute hat es geklappt. Mal sehen, wie lange sich der Winter weiter von seiner schönsten Seite zeigt. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wenn man sie sieht, dann geht auch die Sonne auf. Sie gehört zu den besten deutschen Schauspielerinnen, wurde schon vielfach dafür ausgezeichnet und hat ein Faible für Rollen, die unter die Haut gehen. Das kann ein Theaterstück sein, das sie inklusive aller Rollen über 2 Stunden ganz allein bestreitet. Es kann großes Kino sein oder auch ganz aktuell eine Fernsehserie über ein hochspannendes Thema. Über all das werden wir sprechen mit Katharina Schüttler. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Ja, hallo.
Katharina, über die Ruhe haben wir ganz kurz schon gesprochen. Es heißt, du hast gerne, wenn du unterwegs bist, ganz egal wie lange und wo, hast du gerne so ein paar Wohlfühldinge um dich. Und dazu soll gehören Matcha-Tee und eine Kuscheldecke. Stimmt das?
Also die Kuscheldecke habe ich heute nicht dabei, aber das liegt daran, dass ich ja nicht über Nacht bleibe.
Okay, guck mal, was wir hier vorbereitet haben. Wir haben nämlich eine Kuscheldecke. Falls du das Gefühl hast, du möchtest dich gerne ein bisschen einkuscheln. Ist ja hier im Studio nicht so kalt, aber draußen. Also ja. Die steht zu deiner Verfügung.
Ist herrlich. Bitte schön. Ich habe aber immer Kaschmir.
Na gut, das ist jetzt kein
Kaschmir. Das ist Schurwolle. Also ich brauche dann schon eine Kaschmirdecke.
Okay, hatten wir nicht. Konnten wir nicht so schnell auftreiben hier.
Aber es ist reizend. Ich freue mich.
Immerhin. Und Matcha-Tee hätten wir auch für dich? Ich weiß nicht, ob du in deiner zücken. Garderobe welchen sowieso dabei hast.
Natürlich, ja.
Guck mal, das ist, wie macht man das nochmal professionell?
Also man braucht natürlich zuerst, ist übrigens sehr gesund, Matcha, sehr gesund, viel Antioxidantien. Also man braucht, also jetzt ist ja schon Wasser drin, man würde erst das Pulver reinmachen.
Erst das Pulver, okay.
Dann ein bisschen kaltes Wasser mit kaltem Wasser anrühren.
Ja.
Und dann so, ich glaube so 80 Grad warmes Wasser rein. Oder man macht es so ein bisschen faul und leckerer. Wie ich, dann mache ich das alles in Milchschäumer und mache einfach Milch rein, in meinem Fall Mandelmilch und dann Matcha und dann mache ich den an und dann noch so ein bisschen Kokosmus dazu.
Okay, das ist natürlich ein bisschen, möchtest du, kannst ihn gerne in der Sendung trinken. Also wenn,
nee, ich bin hier mit dem Wasser. Aber es ist sehr aufmerksam.
Was gehört denn noch dazu, außer Matcha-Tee und Kaschmirdecke zu deinem Wohlfühlambiente?
Oh Gott, ich mag es tatsächlich, also ich finde, wenn man so viel unterwegs ist, ich habe tatsächlich gerne ich habe gerne so Öle dabei, ich finde es schön, wenn es lecker riecht. Ich habe tatsächlich, wenn ich über Nacht bleibe, auch sehr gerne noch so ein kleines Schaffell dabei, so ein, was so weich ist. Ich finde das so schön, und so, ich habe auch mein eigenes Kissen dabei.
Das ist ganz schön viel, was du immer dabei hast. Ja.
Also ja, ich brauche nicht viel, also für eine Nacht habe ich genauso einen großen Koffer dabei, wie wenn ich jetzt einen Monat unterwegs bin.
Okay, also sind immer diese Basics, die du dabei haben musst. Ja. Gut, also wir haben gedacht, wir bieten es an, aber ich glaube, es wird auch ohne Kaschmirdecke und ohne Matcha-Tee eine sehr schöne Sendung. Ist das für dich manchmal auch ein bisschen komisch? Also, wow, das habe ich ja auch noch gemacht und das auch?
Ich finde es tatsächlich mal total schön, diese Zusammenschnitte zu sehen, weil ich dann doch manche Dinge vergessen habe oder sind so, ja, manche Sachen sind weit weg und wenn ich es dann in der Unterschiedlichkeit oder mich auch so, wenn ich ganz jung bin, als Kind sehe, ist das tatsächlich irgendwie schön zu sehen.
Ja, ich sehe es auch wahnsinnig gerne. Es wurde gerade schon erwähnt, A Better Place ist dein neuestes Projekt, eine spannende Fernsehserie, startet am 22. Januar im linearen Fernsehen, im ersten, ist jetzt schon in der Mediathek zu sehen. Was ist das für ein Experiment? Ist eine fiktive Stadt, in der alle Straftäter freigelassen werden. Was löst das aus? Wie funktioniert das, dieses Experiment?
Naja, es gibt, als ich das Drehbuch, die Drehbücher für die Serie gelesen habe, habe ich mir ehrlich gesagt in meinem Leben noch nie vorher die Frage gestellt, ob man überhaupt, also ob man auch eine Welt ohne Gefängnisse denken oder haben könnte. Ich fand es total spannend und es geht tatsächlich darum, weil es auch sehr viele Stimmen gibt, die oder vieles, was tatsächlich gegen unseren Strafvollzug in der Form, wie wir ihn haben, spricht, geht es in der Serie darum, um ein Pilotprojekt in einer fiktiven deutschen Stadt, in der das eben versucht wird tatsächlich.
Und darf man schon so ein bisschen spekulieren, ob das funktioniert oder ob es schief geht?
Das würde ich jetzt tatsächlich nicht verraten. Ich finde das Tolle an der Serie, dass sie das wirklich außergewöhnlich auf eine ganz tolle Art und Weise sehr viele, sehr unterschiedliche Perspektiven in diesem Experiment eigentlich erzählt und alle sehr emotional. Und das Verrückte ist, dass man eigentlich jede Perspektive mitgeht und jeden verstehen kann, egal ob das jetzt auf Opferseite oder auf Straftäterseite ist oder eben projektbegleitend. Ich finde es wirklich außergewöhnlich. Man bekommt keine Antwort von der Serie, aber man stellt sehr viele Fragen, also die auch abgegeben werden und die sehr spannend sind tatsächlich.
Ja, und du spielst eine Frau, die Frau eines Straftäters, der gefangen, der freigelassen wird. Was macht denn das mit der Familie dann, diese völlig neue Situation, dass der Vater auch immer wieder zu Hause ist?
Also das Spannende an meiner Figur ist, ich bin in beiden Welten. Also meine Figur ist einerseits Sozialarbeiterin, die in dem Projekt arbeitet und Gefangene begleitet, die jetzt in die Freiheit kommen. Und sie hat zu Hause aber ihren Ehemann, der wegen, das darf ich noch nicht verraten, der aber auch aus dem Gefängnis, also durch das Projekt nach Hause kommt. Und es ist sehr spannend, wie schwierig das tatsächlich ist. Gerade, ich glaube, es sind eben häufig, das ist ja auch eine der Kritik am Strafvollzug, wie wir ihn haben, dass man sagt, es werden eben nicht nur die Täter bestraft, sondern auch die, wenn es Familie gibt, die Kinder, die Mütter, die klarkommen müssen ohne das Gehalt, ohne den Vater, wenn er zurückkommt mit dieser hochkomplexen Situation, dass jemand wieder plötzlich in der Familie ist, der aber sehr viel erlebt hat, was man gar nicht erzählen kann, vermitteln kann. Geht natürlich auch sehr viel um Vergebung. Ist Vergebung möglich und eine Schuld, die irgendwie trotzdem im Raum steht? Und das Spannende ist eben bei meiner Figur, finde ich, dass sie im eigenen Leben merkt, wie schwierig das ist und in der Arbeit ganz anders damit umgehen kann.
Dieser Widerspruch dann. Ja. Also wir gucken mal rein in eine Szene, natürlich sehr intensiv, wie immer, wenn Katharina im Spiel ist.
Wer ich bin?
Maklasio. Sie braucht noch einen Moment.
Okay. Komm, Papa. Weißt du noch, wo welches?
Nee, ich habe alles vergessen. Komm hoch mit dir. Los.
Wie lange bleibt Papa? Ja.
Schau, Mama.
Katharina, du bist ja dafür bekannt, dass du dich immer sehr intensiv vorbereitest auf deine Rollen. Wie hast du es in diesem Fall gemacht?
Ich habe unterschiedliche Sachen gemacht. Also ein paar Dinge, die ich für mich so immer mache, die so ein bisschen mit Aufstellungsarbeit zu tun haben und so ein bisschen energetisch, würde ich jetzt mal in Kürze sagen. Was aber hier sehr besonders war, dass mein Kollege Johannes Kienast, der auch wirklich ganz toll ist, wir wohnen eigentlich in direkter Nachbarschaft oder sehr nah und wir haben ganz viel Zeit im Vorhinein miteinander verbracht. Unsere Kinder waren, glaube ich, völlig erstaunt, warum wir jetzt so viel Zeit wer ist diese fremde Frau mit ihren Kindern und dieser fremde Mann und warum gehen wir jetzt so oft Eis essen und auf den Spielplatz, aber wir haben tatsächlich sehr viel sehr viel Zeit verbracht und das war ganz toll, weil dadurch diese, wir das irgendwie, finde ich, geschafft haben, diese Vergangenheit dieser langen Beziehung, die wir ja gar nicht im On sehen, dass die aber irgendwie spürbar ist und da ist und das bin ich ganz dankbar.
So. Ja. Ja, das spürt man natürlich dann auch im Film, ne? Dass das eine Vorgeschichte hat, eine tatsächliche Vorgeschichte hat. Bist du in deinem Leben eigentlich jemals mit einem Straftäter, mit Gefängnis in Berührung gekommen oder war das jetzt das reine Theorie?
Das war tatsächlich in dem Sinne Theorie. Nee, ich glaube, also ich doch so rum, also ich weiß von jemandem, den ich kannte, der dann tatsächlich eine schwere Straftat begangen hat, so lange, lange her. Aber den habe ich danach auch nie wieder gesehen. Also in diesem Sinne war das ja in dem Sinne neu für mich tatsächlich. Mhm.
Also das Ergebnis ist auf jeden Fall absolut sehenswert. Wir bleiben noch in gewisser Weise beim Thema. A Better Place ist ja eine sogenannte soziale Utopie. Die Realität in Deutschland, die sieht so aus. Ende März 2023 befanden sich in den Justizvollzugsanstalten 38.000 Strafgefangene im geschlossenen Vollzug. Das sind etwa 86%. Die übrigen, rund 14%, die waren im offenen Vollzug. Was das genau bedeutet, hat Karin Rowold sich angesehen. Sie hat in Hamburg einen Freigänger begleitet.
Morgens um 7:30. Ein Häftling verlässt die JVA Glasmoor. 4 Jahre seiner insgesamt 7-jährigen Freiheitsstrafe hat er im geschlossenen Vollzug verbüßt. Jetzt ist er im offenen Vollzug.
Tür da vorne. Das ist die Grenze zwischen Selbst- und Fremdbestimmung, aber auch für die Familie. Weil jetzt kann ich telefonieren, jetzt kann ich Termine wahrnehmen, jetzt kann ich meine Familie sehen, jetzt kann ich arbeiten gehen.
Die Zeit im geschlossenen Vollzug habe er gebraucht, um über sein Leben und seine Tat, ein Wirtschaftsdelikt, nachzudenken, sagt er. Den offenen Vollzug sieht er als Chance für seinen Neustart.
Die Justiz oder auch die Gesellschaft oder die Rahmenbedingungen können nur helfen und manchmal tun sie das gut und manchmal weniger gut, aber letztendlich kommt es darauf an, was man selber daraus macht.
Punkt 19.30 Uhr muss er wieder in der JVA sein. Kommt er zu spät, droht ihm erneut der geschlossene Vollzug. Heute ist er von der Arbeit beurlaubt. Er muss zu einem Haftprüfungstermin.
Also ist schon eine Anspannung da, weil letztendlich, das ist ein Termin, der entscheidet über die nächsten 2, 2,5 Jahre. Ich bin froh, dass meine Familie da ist. Also ein soziales Umfeld ist, glaube ich, das, was am entscheidenden ist.
Er hatte Glück. Seine Familie und Freunde haben ihn seit seinem Haftantritt unterstützt. Die Verurteilung hat nicht nur sein, sondern auch ihr Leben verändert.
Wenn man inhaftiert wird, ist alles am Boden zerstört. Alles liegt in Schutt und Asche in dem Sinne. Was schlimm ist, aber es bietet auch die Möglichkeit, was Neues aufzubauen. Und das, was passieren muss, ist, dass man sich selbst nicht nur auf die Straftaten reduziert, sondern eben dann immer noch ein guter Vater ist, ein guter Freund, ein Ehemann.
Eine Dreiviertelstunde dauert die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Im besten Fall wird seine Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Dann wäre er Ende des Monats frei.
Erst in 1, 2 Wochen weiß ich Bescheid, aber es war, ich glaube, ein positiver Termin.
Hier arbeitet er schon jetzt ehrenamtlich. Der Hamburger Fürsorgeverein hilft Gefangenen und ihren Angehörigen vor, während und nach der Haft. Resozialisierung, glaubt Geschäftsführerin Maren Michels, findet kaum hinter Gittern statt.
Je länger jemand im geschlossenen Vollzug ist, desto mehr fehlen da die Kompetenzen für die Freiheit. Und da ist natürlich der offene Vollzug einfach so ein guter Übergang, um all das auch wieder zu lernen, um diese Frustrationen zu lernen, um die Kontakte zu seinen Angehörigen aufrechtzuerhalten. All das kann der offene Vollzug leisten und der geschlossene Vollzug kann es strukturell nicht. Egal wie gut die Angebote sind, wie engagiert die Bediensteten sind, ist da einfach immer dieser Punkt, das Leben draußen ist anders.
Er glaubt, dass er es schaffen wird. Mit dem Ehrenamt möchte er seinen Hafterfahrungen einen Sinn geben.
In 10 Jahren hoffe ich, dass wir alle zusammen vom Fürsorgeverein ein Verständnis in der Gesellschaft bewirkt haben, dass die Menschen eine zweite Chance verdient haben und man durchaus nach diesem Einschnitt einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten kann.
Um 19.30 Uhr endet seine Freiheit heute. In wenigen Tagen erfährt er, ob er zur Bewährung rauskommt oder nicht.
Ja, interessant und finde ich auch sehr offen, wie er darüber spricht. Du sagst ja auch, es sind ja alles Menschen, ne? die zwar Taten, was Verbrechen begangen haben, aber die Würde eines Menschen, die sollte ja trotzdem erhalten bleiben, ne?
Ich glaube, das ist tatsächlich auch mit in der Kindererziehung oder überhaupt im Umgang mit Menschen total wichtig, dass wir unsere Handlungen trennen von dem Mensch, der wir sind. Weil wenn eine Handlung verurteilt wird und ich nicht als Mensch verurteilt werde, habe ich eine Chance, als der Mensch, der einfach einen Wert behält, aus meiner Tat zu lernen und davon Abstand zu nehmen und diese Tat eben nicht mehr zu begehen. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich bin gar nicht mehr wertvoll, also mein Wert, meine Würde ist verletzt, kann ich auch kein wertvoller Mensch mehr in der Gesellschaft sein, weil das ja nicht mehr meine Identität ist. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir da diese Trennung von Handlung und dem Mensch und dem Wunder, dass wir eigentlich alle sind, so machen.
Auf wirklich ein sehr vielschichtiges und auch spannendes Thema. Du hast einen Hamburger Theaterpreis bekommen für eine großartige Theaterproduktion. Du machst ja auch immer ganz bewusst auch Theater in den Hamburger Kammerspielen. Prima Fazia heißt das Stück. Du spielst du bist ganz allein auf der Bühne, spielst eine Strafverteidigerin, die immer, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen, die Menschen unter anderem verteidigt hat, die Sexualverbrechen begangen haben, auch Vergewaltiger, und dann passiert ihr das selbst. Und über diese Folgen ist dieses Stück, was mich vorab mal interessiert. Hast du dir dann im Zusammenhang mit dieser Rolle mal die Frage gestellt, was wäre denn, wenn so ein Vergewaltiger wie in diesem Better Place dann auch aus dem Gefängnis freikäme? Denkt man darüber nach, über den Konflikt?
Also tatsächlich da habe ich nicht so drüber nachgedacht. Was aber spannend ist, dass wir eigentlich, also im Idealfall haben wir eigentlich sehr häufig Publikumsgespräche nach dem Stück.
Ja.
Weil das ist, und ich liebe das, also mit dem Publikum zu sprechen, weil das Stück ist der Text hat eine außergewöhnliche Kraft, das berührt die Menschen so tief. Also am Ende steht ein Großteil des Publikums wirklich mit Tränen in den Augen da im Zuschauerraum. Und die Gespräche sind unheimlich bereichernd, was die Menschen erzählen aus ihrem Leben, aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Und es gibt natürlich immer den Gedanken, weil das ist im Stück immer wieder, also dass eine von drei Frauen sexuelle Übergriffe erlebt in ihrem Leben. In irgendeiner Form, also nicht direkt Missbrauch, aber sexuelle Übergriffe. Und dann gibt es irgendwann den Gedanken, ja, aber wenn das jeder dritten Frau passiert, dann werden da vielleicht auch Männer sitzen, die das von der anderen Seite vielleicht kennen. Mhm. Und das ist schon verrückt, weil das Stück wirklich alle, glaube ich, so tief berührt. Und für mich, und da ist für mich der Link ein bisschen zu der Serie tatsächlich, ich habe das Gefühl, dass beide Stücke auf einen Fehler im System hindeuten oder auf etwas, was nicht perfekt ist in dem, was wollen wir eigentlich. Und ich habe das Gefühl, wir sind wirklich an so einem, ich empfinde das so, an so einem Umbruch, in so einem Umbruchprozess in unserer Gesellschaft, in der Welt gerade. Es passiert so viel, so schnell. Und ich glaube, wir dürfen tatsächlich uns ganz wichtige Fragen stellen und es auch mit kreieren gemeinsam, wirklich, was wir, in was für einer Welt wollen wir eigentlich leben, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir uns alle diese Fragen stellen. Weil ich glaube, diese Gesellschaft, die wird nicht mehr von einigen wenigen kreiert, sondern wirklich von uns allen. Und ich glaube, jeder einzelne von uns ist wichtig.
Und das ist ja auch das, egal was ein Mensch getan hat, wofür er steht, ins Gespräch kommen oder wie er denkt, miteinander immer im Gespräch bleiben. Was an diesem Stück wirklich faszinierend ist, ich habe mir das versucht vorzustellen, 2 Stunden bist du auf der Bühne, spielst die unterschiedlichsten Rollen, das ist eine unglaubliche Leistung. Wie schaffst du das?
Also tatsächlich weiß ich manchmal selber nicht, wie ich das geschafft habe. Ich gestehe, ich habe verrückterweise gedacht, es sei eine gute Idee, den Text nicht vorzulernen. Und dann saß ich bei der ersten Leseprobe da und habe dann erst wirklich realisiert, wow, es geht ja erst los, wenn ich anfange und dann lese ich 2 Stunden und es hört erst auf, wenn ich aufhöre.
Ja.
Und dazwischen sagt einfach niemand was. Und dann habe ich wirklich, ich habe es irgendwie geschafft, ich weiß nicht mehr wie. Und ich bin ganz, ich habe ein ganz neues Verhältnis zu meinem Gehirn, zu meinem Körper, was dieses Wunderwerk in unserem Kopf alles kann und sich merken kann. Ich bin ganz dankbar, irgendwie hat es geklappt.
Also dafür hast du ja auch zu Recht den Preis bekommen. Wir gucken mal kurz rein, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, was Katharina da auf der Bühne leistet in Prima Facie.
Im Saal ist es still, aufgeladen, alles wartet auf mich. Tanze jetzt wirklich sexy, lasse alles los. Bei Sexualdelikten steht meist Aussage gegen Aussage. Ja, die sexuelle Handlung fand statt, aber war sie auch einvernehmlich? Warte mal, das geht alles zu. Nein! Ich bekomme keine Luft. Hör auf, ich muss mir die Zähne putzen, Julian, nein!
Puh, obwohl es nur ein kleiner Ausschnitt ist und im Fernsehen, hat man trotzdem eine Ahnung davon, was das bedeutet. Wie fühlst du dich eigentlich dann danach, nach so einer Vorstellung?
Also, es ist so eine Mischung aus, eigentlich fühle ich mich total gut und total wach. Man mag es kaum glauben. Und es liegt daran, dass ich bei diesem Stück diese irre Erfahrung machen darf, die ich wirklich in der Form noch nie gemacht habe, von totaler Präsenz. Also ich bin so wach und so da in jedem Moment, weil anders geht's nicht. Also sobald ich mit meinen Gedanken einen Satz in die Zukunft gehe oder mir über irgendwas Gedanken mache, wie irgendeine Stelle jetzt gerade war, dann haut's mich raus. Also ich dieses total, ich bin nur da, wo ich bin und da bin ich. Und das ist so beglückend. Das ist ja eigentlich so eine Erfahrung, die wir uns so sehen und wünschen in der Meditation oder so. Und plötzlich merkt man, ich bin schon wieder, denk schon wieder nach, was ich einkaufen müsste. Oder
genau,
so.
Genau, versucht man ja immer.
Und bei diesem Theaterabend, da ist das wirklich 2 Stunden. Ich glaube, das macht auch die besondere Beziehung zum Publikum, weil da irgendeine Magie passiert, wo sich wie so alle verbinden und einfach so zusammen da sind.
Ja, man möchte sofort sich Karten besorgen. Ich glaube, es gibt ja einige Vorstellungen noch. Ja. Also gucken Sie mal in den Spielplan Hamburger Kammerspiele, das lohnt sich. Katharina ist ja nicht nur auf der Bühne aktiv natürlich, sie ist auch im Fernsehen und im Kino. Und 2023, da war sie nämlich in einem neu aufgelegten Klassiker im Kino zu sehen, Lassie. Ob sie nun Lassie heißen, Rex oder Beethoven oder wie auch immer, Filmhunde begeistern uns ja seit Jahrzehnten. Was viele nicht wissen, auch tierische Darsteller müssen erstmal ein Casting bestehen, bevor sie auf die große Leinwand dürfen. Und wie so ein Hundecasting abläuft, das zeigt uns Sabrina Pfeiffer.
Das Rampenlicht ist ihr nicht fremd, denn Kiki ist ein kleiner Star auf 4 Pfoten. Mit Talent, Charme und einigen Tricks im Gepäck stiehlt sie allen die Show. Doch wie kommt Hund vor die Kamera? In Großboden im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein wird Hündin Kiki auf ihre nächste große Rolle vorbereitet. Filmtiertrainerin Daniela Rook übt mit Frauchen Efi das Distanztraining.
Weil wir ja am Set oft nicht neben dem Hund stehen, müssen wir die Distanzen erhöhen. Das ist die größte Schwierigkeit, die wir eigentlich haben.
Laut- und Handsignale werden gleichzeitig geübt. Nicht nur der Hund muss trainieren, auch Frauchen.
Wenn es dann heißt, der Hund soll da irgendwie aus dem Körbchen bellen kommen, ich hole mir dann die Tipps vom Trainer. Und versucht das dann zu Hause natürlich auch weitestgehend dann immer zu üben, damit das dann nachher am Set dann auch funktioniert.
Heute soll Kiki zum ersten Mal lernen, mit einer leichten Actionkamera auf dem Rücken zu laufen.
Fein, in der Kopf, geht rein. Klasse, brav.
Der erste Versuch hat noch Schlagseite.
Für die Tiere macht es halt, wenn sie die Dinge schon kennen, aus der reizarmen Umgebung, also von zu Hause schon kennen oder aus dem Trainingsumfeld, dann ist die Umstellung am Set, das zu tragen, nicht so groß.
Für Kiki war's das heute. Gemeinsam mit Danielas Geschäftspartner Holger Kirk haben sie zum Hundecasting geladen. Erster Kandidat, der 9 Monate alte Jerry. Zunächst wird getestet, wie fotogen er ist und wie er auf Blitzlicht reagiert.
Also ich sehe schon Potenzial in Jerry, weil er so klasse aussieht. Einfach, ne? Der sieht aus wie der Glücksdrache Fuchua. Und das werden unsere Kunden klasse finden. Allerdings ist Jerry noch sehr, sehr jung und wir müssen beobachten, was denn aus ihm wird. So für leichte Fotoshootings könnten wir Jerry einsetzen, aber noch nicht für eine Rolle in einem Tatort oder so.
Es kommt nicht darauf an, wie viele Tricks ein Hund kann, sondern wie gelassen und offen er ist.
Ja, solange es Spaß macht und solange man merkt, dass das Tier nicht gestresst ist. Ne?
Das ist die Hauptsache.
Genau, und das hat der Holger ja eben gerade auch beim Shooten auch super gemacht, dass der Moment kommt, wo er sagt, jetzt braucht der Hund auch mal seine Ruhe.
Stressig wird's heute nur für Daniela und Holger, alles in den Kasten zu bekommen. Besitzerstolz spürt man bei allen. Ein Grund, hier mitzumachen?
Aus Spaß sagt man natürlich, dass er sich sein Futter selbst verdient. Aber am Ende des Tages geht es halt irgendwie darum, dass wir ihn einfach lieben und schön finden.
Dass Karl Potenzial hat, erkennen die beiden schnell. Auch sein Herrchen bleibt cool, ein entscheidender Faktor.
Eigentlich gibt es 2 Probleme, denen wir uns stellen müssen. Wir haben einmal den Besitzer, der unbedingt möchte, dass sein Hund zum Film kommt. Daran kann es manchmal scheitern, dass der Besitzer nicht merkt, dass er seinen Hund einfach überfordert. Und der trainingsfaule Besitzer, da kann es halt manchmal auch dran scheitern. Wenn der Besitzer mir sagt, er kann das, und dann kann er das am Ende nicht.
Einer von 20 Hunden schafft es im Schnitt bei so einem Casting. Gute Chancen auf eine spätere Filmkarriere hatten heute alle.
War mir gar nicht klar, dass das so, dass sie sich die Tiere so genau vorher angucken. Wie war das mit Lassie? War das so ein ganz professioneller Kinohund?
Ja, also Lassie war tatsächlich 3 Hunde. Das ist häufig so. Es gibt dann den einen Hund, der kann besser rennen, und den anderen Hund, der kann besser springen. Und es gibt einen anderen Hund, der kann besser alle Kunststücke und so. So war das bei Lassie. Und die Hunde kamen tatsächlich richtig von einer Tierranch, sage ich jetzt mal, also wo wirklich professionell die ganze Zeit die Tiere trainiert werden oder also sehr, also auch betreut und leben, aber wo wirklich sehr, sehr, ja, einfach die Besitzer wirklich Tiertrainer am Set auch sind.
Ja, wir gucken mal so nebenbei so ein paar Szenen aus diesem Klassiker. War das für dich auch so ein kleiner Traum? Warst du als Kind schon Lassie-Fan oder hast du andere Sachen geguckt?
Ja, Lassie war ja so ein bisschen vor meiner Zeit.
Ja, ja, das stimmt, das war in meiner Kindheit. So. In meiner Kindheit war Lassie, ja.
Das heißt, ich kannte natürlich Lassie, aber ich fand es aber ganz toll. Also ich glaube, es gibt so Sachen, wenn man da angefragt wird, für gerade bei Kinderstoffen geht mir das so, dass ich gleich, und wenn es so Klassiker sind wie Lassie, also ich... wie ich sofort dabei sein, das ist einfach sehr schön.
Ja. Du sollst ja mal als kleines Kind eine unangenehme Begegnung mit einem Hund gehabt haben. Was war da los?
Ja, 2-mal tatsächlich.
2-mal?
Ja, also eine, die war auch wirklich nicht ungefährlich mit einem Hund, der war gerade frisch geimpft worden. Meine Eltern, ich glaube, wir haben da irgendwas bei denen gebraucht, gekauft oder abgeholt. Und meine Eltern waren schon immer sehr offen und kommunikativ. Und dann haben die uns da irgendwie eingeladen, um was zu trinken. Und wir sind in die Wohnung rein und die hatten so einen Kampfhund tatsächlich, so einen kleinen Kampfhund. Und ich habe den gestreichelt, der kam irgendwie an und dann ist der auf mich, hat er mich eigentlich angefallen. Richtig. Und diese Besitzerin hat mich nur so genommen, ich war 5, werde ich gewesen sein, 4, 5, und hat mich, also ich war sehr klein, hat mich eigentlich gepackt und auf den Küchenschrank hochgehoben, und das war irgendwie mein Glück tatsächlich.
Aber es ist jetzt nicht so geblieben, dass du dann immer noch so ein Trauma hattest, wenn du einen Hund gesehen hast?
Doch, natürlich, ja. Ich hatte also wirklich panische Angst vor Hunden. Also wenn da ein Hund kam, bin ich, musste ich auf die andere Seite gehen. Das ist, glaube ich, normal, wenn man sowas erlebt als Kind. Und dann hat mich geheilt, dass meine Mutter, als ich 11 war, vor mir stand mit einem kleinen Hund, vor dem ich anfänglich auch total viel Angst natürlich hatte, ein kleines Babyzähnchen und so. Und der hat aber dann in dem Kontakt, ich mich natürlich dann doch verliebt und liebe Hunde jetzt. Also,
ja, gut, dass du noch die Kurve bekommen hast. Du hast deine Eltern ja gerade so ein bisschen beschrieben, sehr offen, beide auch im Theaterbusiness. Wie sehr hat dich das geprägt? Du sollst ja schon in der Schule auch so ein Kind gewesen sein, was gern die anderen unterhält, so ein kleiner Klassenclown. Ne? Kam das von den Eltern? Da sieht man, sieht man euch drei. Süßes Foto.
Ja. Das Foto, das hat mein Bruder im Internet irgendwann neulich entdeckt. Da stand als Überschrift Catherine Shaker mit ihrem Vater Hanfried Shaker und ihrer Mutter. Ich fand es sehr lustig. Ja. Shaker. Schüttler, ja. Ich weiß gar nicht, ob das so von meinen Eltern kam. Ich glaube tatsächlich, viele SchauspielerInnen sind ja dann doch eher kleiner. Und ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, in der Schule dieses, wenn man jetzt nicht körperlich punkten kann, weil man irgendwie so, also man muss sich halt so anders durchboxen. Und dann ist es, glaube ich, häufig, dass man eben lustig ist und witzig ist. Und
das zu so kompensieren dann, ne? So,
ja.
Stimmt es, dass du mal in deinem Wachstum ein ganzes Jahr lang praktisch stagniert hast wegen einer Zahngeschichte? Habe ich das richtig gelesen?
Also irgendwie sowas war das wohl. Ich wollte meine Mutter jetzt aber auch noch mal fragen, was es damit genau auf sich hatte. Auf jeden Fall habe ich auch als Kind mit, ich glaube, 10 oder 11, damals gibt ja diese, ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch macht, Handwurzeluntersuchungen, da wird das Handgelenk geröntgt.
Doch, das ist
genau, da guckt man eben, wie groß man ungefähr werden wird. Und da war dann klar, nee, alles im Rahmen. Aber ich war tatsächlich doch meistens im Kopf kleiner als meine Freundin so früher.
Es fällt aber jetzt, ich finde, du hast so eine unglaubliche Präsenz, dass man überhaupt nicht über die Körpergröße nachdenkt. Ja. Deine Eltern, sind die denn heute noch so deine Ratgeber? Also besprichst du mit denen manchmal solche Sachen wie jetzt diese Better Place oder auch diese wahnsinnige Theaterrolle? Lässt du dich da so ein bisschen von ihnen auch oder holst du dir ein bisschen Kritik oder Rat ab?
Also ich beziehe meine Eltern nicht immer mit ein, aber schon immer wieder. Also wenn mir was wichtig ist, ich weiß einfach, ich kann mir einen ganz für mich wichtigen Rat immer bei ihnen holen. Und es ist schon häufig, dass meine Eltern, dass ich sie auch frage, was zu lesen und oder gerade bei Theaterstücken. Tatsächlich damals bei Hedda Gabler waren meine Eltern, da war ich sehr unsicher, weil ich sehr jung war.
Also Hedda Gabler,
muss
man sagen, Schaubühne Berlin, ja. 250
Vorstellung mittlerweile, ja. Hast du schon gespielt, lange gespielt. Ja. Aber als ich mich Thomas Ostermann gefragt hat, Hedda Gabler zu spielen, da war ich ja 25. Und normalerweise ist das ja eine Rolle, die man klassisch mit eher 40-jährigen Schauspielerinnen besetzt. Und das, ich wusste einfach nicht, ob ich das kann. Ich fand es auch ein sehr komplexes Stück, eine sehr komplexe Rolle. Und meine Eltern haben damals gesagt, wenn du das jetzt nicht machst, das wirst du dein Leben lang bereuen. Und dann wusste ich, okay, gut. Muss ich jetzt ja sagen.
Ja, da hatten Sie ja nun absolut recht, weil das war ja nun der totale Durchbruch. Also die Medien haben sich ja überschlagen vor Begeisterung. So, eins haben wir noch, was Sie interessieren wird, Katharina. Kinos haben es ja in Zeiten von riesigen Flachbildschirmen und Streaming immer schwerer. 1.700 gibt es trotzdem noch in Deutschland. Wie sich als Kinobetreiber behaupten, vor allem wenn man nicht dasselbe zeigen will wie alle anderen. Wiebke und Johannes Thomsen aus Hannover, die schaffen es, dank ihrer ungebrochenen Leidenschaft für richtig gute Filme. Torge Witterns-Koch stellt sie und ihre bewegte Geschichte vor.
2018, das erste Projekt, mit dem sich Wiebke und Johannes Thomsen einen Namen in Hannovers Kulturszene machen. Das Lodderbust, ein Minikino.
Es ist vor allem mal die Möglichkeit, ein Ausrufezeichen in der kulturellen Landschaft in Hannover zu setzen. Uns geht es vor allem darum, dass wir Filme zeigen, die sonst nicht gezeigt werden.
Die von der Bildgestaltung besonders sind, von der Art, wie die Geschichte erzählt sind, besonders sind. Und genau, lieber ein bisschen mit Ecke und Kante, lieber was, wo man vielleicht auch rausgeht und sagt, finde ich richtig scheiße. Aber ich habe was gesehen, was ich so noch nie gesehen habe.
36 Quadratmeter, 20 Plätze und feinstes, handverlesenes Kino. Doch dann kommt Corona, Kontaktverbot und trotz Rettungsversuchen wie Grünkohlstadtkino das Aus für das Lodderbust.
War unser Baby, ne? Wir haben es gehegt, gepflegt, aus dem Nichts aufgebaut. Und wenn, als das jetzt nicht mehr geklappt hat, vor allem, weil es inhaltlich einfach gut funktioniert hat, war einfach eine Naturkatastrophe von außen, die uns unser Baby kaputt gemacht hat. Das war traurig auf jeden Fall.
Was machen zwei Cineasten ohne Kino? Wiebke und Johannes stürzen sich in ein neues Projekt.
Wir haben genau in dieser Zeit eigentlich einen eigenen Film gemacht. Also wir haben Super-8-Film zusammengeschnitten und haben den dann so geschnitten, dass wir den live vertonen können. Und damit sind wir dann auf Tour gegangen. Es ist ein alternatives Deutschlandbild. Also es ist so ein Panoptikum, würde ich sagen, aus den 60er bis 80er Jahren.
Nach der Filmtour eine neue Aufgabe für Wiebke und Johannes. Wieder betreiben sie ein Kino, nur diesmal um einiges größer als das Lodderbust.
Das hier ist das kommunale Kino in Hannover, gibt es seit 50 Jahren. Und wir sind sozusagen die dritte Generation Kinobetreibende erst. Das heißt, vor uns gab es nur zwei Leute. Wir teilen uns diese Stelle, machen das jetzt seit anderthalb Jahren, also seit Sommer
2023.
2023, so, genau. Unsere Heimatstadt und wir mit unserer Filmliebe. Und da ist eben diese Stelle frei geworden und haben wir Glück gehabt, dass wir uns jetzt sozusagen darauf beworben haben und das zu zweit machen können hier.
Im Künstlerhaus Hannover haben sie jetzt alle Möglichkeiten, ihrer Idee von Kino neues Leben einzuhauchen.
Wenn der Netflix-Algorithmus einem immer wieder das Gleiche vorschlägt in Grün, was man sowieso schon kennt, dann hat man nicht wirklich was, was einem den Horizont erweitert oder wo man irgendwie was Neues kriegt. Und deswegen versuchen wir immer Sachen zu kuratieren, die aus anderen Ländern kommen, aus anderen Perspektiven erzählt sind, mit anderen filmischen Mitteln gemacht sind, dass man einfach was hat, was in irgendeiner Form die bekannten Sehgewohnheiten sprengt.
Und das funktioniert. Die 160 Plätze sind regelmäßig ausverkauft. Auch dank alter Technik, die kein modernes Multiplex-Kino bietet.
Mehr Bewahrung der echten Filmschätze, das ist ja wirklich, das gerät ja in Vergessenheit, ne? Gerade die analoge Projektionstechnik ist unglaublich schön. Das ist halt wirklich das Licht, was durch den Filmstreifen läuft und das Bild auf die Leinwand projiziert. Und das ist natürlich toll, wenn man das immer noch mal sehen kann. Das ist, glaube ich, auch ein ganz anderes Filmerlebnis. Auch für die, die es noch nie gesehen haben, ist das was Besonderes.
Die Faszination für das Kino lässt die beiden nicht mehr los.
Kino ist nicht tot und Kino wird auch niemals tot sein. Es ist immer die Frage, was macht man damit? Es verändert sich was im Kino und man muss einfach sagen, okay, wir machen Kino-Events, wir schaffen einen Raum, wo man gerne ist. Wir bringen Leute mit Filmgeschichte zusammen oder mit spannenden neuen Sachen.
Programmkino als Ort der Begegnung und des Austausches. Darin sehen Wiebke und Johannes die Zukunft.
Wirklich bewundernswert, ne? Sich da so dran zu bleiben. Schaffst du es, häufiger mal ins Kino zu gehen?
Ich versuch's. Ich würde gerne viel, viel häufiger ins Kino gehen. Ich liebe es, ins Kino zu gehen. Also ich finde das Kino auch so kulturell wichtig für unsere Gesellschaft. Ich finde, Kino ist sollte eigentlich die Filmkultur und die Filmbildung könnte alles noch ist noch Luft nach oben in Deutschland.
Ja, absolut. Ihr seid ja auch eine richtige, also jetzt auch deine Familie ist ja eine Schauspielfamilie. Dein Mann Till Franzen, auch Regisseur. Ist es oft Thema? Also redet ihr oft über die Arbeit zu Hause?
Tatsächlich. Es ist, glaube ich, würde schon sagen, es ist das fast ein bisschen das Thema Nummer eins.
Das ist ja auch eine Leidenschaft von euch beiden, muss man ja sagen.
Ja.
Ihr habt ja so eine süße Geschichte, wie ihr euch kennengelernt habt. Ihr habt ein Paar gespielt. Ihr wart gar kein Paar, ne?
Ja, also so ein bisschen. Genau, seine Eltern kamen zu Besuch nach Berlin. Er ist ja Flensburger und die kamen nach Berlin zu Besuch und er hat gesagt, er muss jetzt irgendwie los. Wir haben uns in einem Club abends getroffen, zufällig. Und dann habe ich gesagt, weil seine Eltern kommen, er geht mit denen morgen früh zum Frühstücken. Und dann habe ich gesagt, und dann gehst du da mit deiner Freundin hin. Und da hat er gesagt, weil das macht man ja so. Und dann
hat er
gesagt, aber habe ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte ja spielen. Und dann meinte er, ja, gut. Und dann sind wir am nächsten Morgen mit seinen Eltern frühstücken gegangen und haben so getan, als wären wir ein Paar. Es war sehr lustig. Und währenddessen habe ich eigentlich die ganze Zeit gedacht, wie absurd, dass das gar nicht stimmt, dass wir uns das ja eigentlich nur ausgedacht haben und so tun, als ob.
Süße Geschichte. Und dann wolltet ihr eigentlich doch im Jahr 2022 noch mal heiraten. Mhm. Hat das eigentlich geklappt?
Das hat nicht geklappt. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an Corona tatsächlich, dass so ein bisschen so diese große, ich weiß es nicht, es war irgendwie immer noch nicht so, dass man jetzt so riesen in so riesen Party-Laune war. Und dann war das Jahr ganz schnell wieder rum. Also wie Jahre ja sehr schnell rumgehen, weshalb es, glaube ich, wichtig ist, dass wir uns sehr gut überlegen, was wir tun und was wichtig ist, worum es geht. Aber ich glaube, irgendwann machen wir das doch mal.
Das kann ja noch kommen. Katharina, so schön, mit dir zu sprechen. Viele interessante Projekte angesprochen, die wir uns natürlich alle merken und angucken müssen. Morgen haben wir auch wieder einen tollen Gast. Morgen kommt Professor Achim Kamker, Ingenieur und E-Mobilitätsexperte. Freue ich mich aufs Gespräch. Ihnen danke fürs Zuschauen. Schönen Abend noch. Bis morgen. Und dir nochmal ganz herzlichen Dank, Katharina.
Sehr gerne.